Wunder dich schlau. Der Podcast für alle Kinder, die es wissen wollen. Vom Universum Bremen.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wunder dich schlau. Heute habe ich einen Gast hier, der quasi aus der Nachbarschaft kommt. Hallo, Mirko Wülfelschneider.
Hallo.
Mirko, wer bist du?
Ja, wer bin ich? Ich bin im weitesten Sinne Meeresbiologe oder Meeresökologe und ich bin Forscher am Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung hier direkt um die Ecke. Und ich forsche dort vor allem an Mangroven und deren Zusammenhang mit Kohlenstoffspeicherung in dem Ökosystem Mangrovenwälder.
Und was das Leibniz-Zentrum für marine Tropenforschung ist, das muss ich ja, glaube ich, gar nicht weiter erklären, denn ich hatte ja neulich schon mal einen Gesprächspartner von euch hier bei mir, Sebastian Ferse. Ich glaube, es ist die Folge 29 und 30, das weiß ich natürlich auswendig. Wir haben da über Korallen gesprochen. Kennst du Sebastian?
Ja, der sitzt tatsächlich im Büro direkt gegenüber bei mir.
Das ist ja ein Zufall. Habt ihr euch ausgetauscht über diese Aufnahme heute?
Tatsächlich nicht. Ich habe mir seine Aufnahme angehört und ich habe ihn auch schon oft gesehen bei Vorträgen. Er macht da sehr viel öffentlichkeitsarbeitstechnisch und ich habe mir einfach so ein bisschen seine Stimmung angehört, weil ich finde ihn immer sehr energetisch und super cool anzuhören.
Ging mir genauso. Ich habe mal wieder ein Wunder bekommen. Das hören wir uns einmal an.
Hallo, ich bin Janche und ich wundere mich, dass es Bäume gibt, die im Salzwasser wachsen können.
Moment einmal. Wenn ich Janche gerade richtig verstanden habe, dann klingt das ja so, als würden die meisten Bäume mit Salzwasser nicht gut zurechtkommen.
Das stimmt. Also im Normalfall, die ganzen Bäume, die wir auch hier aus dem Fenster sehen können, die kommen tatsächlich nicht so gut mit Salzwasser zurecht. Die brauchen Süßwasser, um leben zu können.
Und das betrifft 90% der Bäume? 70?
Das ist eine sehr gute Frage, wie viel Prozent es genau sind. Ich weiß, dass es als Mangrove bezeichnet, gibt es 71 Arten, je nach Literatur, wo man sich durchliest. Ich weiß leider nicht ganz genau, wie viele Arten es weltweit an Bäumen gibt, aber ich glaube, es ist ein verschwindend geringer Anteil.
Was macht denn dieses Salzwasser üblicherweise mit Bäumen?
Also das Problem am Salzwasser ist, dass es die Balance der Wasseraufnahme durcheinander bringt. Das nennt man Osmosestress im Wissenschaftlichen und das bedeutet im Grunde genommen, Wassermoleküle versuchen immer dorthin zu fließen, wo möglichst hohe Konzentrationen an irgendwelchen gelösten Stoffen sind. Und in dem Fall von Salzwasser ist es eben das Natriumchlorid, das ganz normale Kochsalz zum Beispiel. Wenn das sehr viel im Wasser vorkommen, wie im Salzwasser, also in sehr hohen Mengen im Vergleich zum Süßwasser, dann fließt das Wasser nicht wie normalerweise hier bei den Bäumen vor unserer Tür in das Gewebe des Baums hinein. Das heißt, der Baum kann das Wasser aufnehmen, sondern die Konzentration an des Salzes der einzelnen Ionen, die gelöst sind, zieht das Wasser eher aus den Pflanzen raus. Und dadurch vertrocknen die, schlichtweg gesagt.
Aber es scheint ja nun Bäume zu geben, die in Salzwasser gut leben können.
Genau. Und das sind eben die Mangroven.
Ah, die Mangroven. Du bist Mangrovenforscher, das hast du vorhin gesagt. Und eine Mangrove ist was?
Eine Mangrove, das ist im Grunde ein Sammelbegriff für alle Pflanzen, die in Salzwasser langfristig überleben können. Also nicht die man mal kurz einen Tag in Salzwasser stellt und dann wieder in Süßwasser stellt, sondern die dort wachsen können, die sich dort fortpflanzen und vermehren können. Und die dort Wälder bilden können.
Es gibt also nicht nur den einen Mangrovenbaum, sondern viele. Viele genau. Verschiedene. Und die nennt man Mangroven. Eine bestimmte Art. Wie sieht denn das aus?
Also im Grunde genommen, die Bäume an sich sehen sehr häufig aus wie normale Bäume. Wie man auch vor der Tür sieht.
Wie so eine Eiche.
Wie so eine Eiche. Das, wo man meistens die Unterschiede sieht, sind an den Wurzeln. Die sind oft hochspezialisiert, eben um mit Salzwasser zurechtkommen zu können. Und neben dem Problem mit dem Salz ist es auch, dass sie oft sehr lange Zeit im Wasser stehen müssen. Einfach weil, wenn die Gezeiten das Meer die Wurzeln umspülen, sind sie ja komplett unter Wasser. Und um mit dem Salzgehalt und der Regulation zurechtzukommen, ist aber auch oft Sauerstoff ein wichtiger Faktor. Und dadurch gibt es viele Wurzelanpassungen, die dem Baum ermöglichen, möglichst viel Sauerstoff aus der Luft rausnehmen zu können. Es gibt zum Beispiel die roten Mangroven. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn ihr eure Hand nehmt und die so aufspreizt, die Finger so ganz weit voneinander wegspreizt und nach unten auf den Tisch stellt. So in etwa sieht das aus bei den roten Mangroven. Die haben also einen Stamm und der geht gar nicht bis zum Boden runter, sondern der hört je nach Art manchmal sogar 2 Meter über der Erde auf und dann fangen an, sich so Wurzeln, so wie spinnenwebenartig nach unten auszuspreizen. Und das ermöglicht eben den Wurzeln, in diesem Bereich, was dann über Wasser steht, Sauerstoff und eben Luft aufzunehmen und das dann nutzen zu können, um später mit dem Problem des Salzes klarzukommen.
Also anders als die Bäume, die ich so kenne, wo die Wurzeln unter der Erde sind oder in der Erde sind, sind die Wurzeln da einfach draußen?
Ein Teil der Wurzeln. Also die gehen natürlich auch in den Boden, weil es gibt Mangroven, die sind 40 Meter hoch. Wenn die keine Wurzeln unter der Erde hätten, würden die einfach umkippen in den meisten Fällen. Aber die haben eben teilweise Anpassungen, dass Teile des Wurzelbereichs eben aus der Erde rausgucken. Es gibt noch eine andere Art, die schwarze Mangrove, bei der ist das ein bisschen anders. Die hat im Grunde genommen ähnliche Wurzeln wie bei uns. Das ist ein Stamm, der bis auf den Boden geht und dann fängt das Wurzelsystem an. Aber die Wurzeln bilden sogenannte Schnorchelwurzeln aus. Das könnt ihr euch vorstellen, wie wenn ganz viele kleine Finger aus der Erde rausgucken. Die sind meistens so zwischen 10 und vielleicht 20 Zentimeter lang und da findet dann ganz absurd.
Warum haben sich denn diese Mangroven ausgerechnet das Meerwasser ausgesucht, um dort zu wachsen, dort zu leben?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wir können es vielleicht als Zufall bezeichnen. Also es ist ja immer so, dass wenn es einen Bereich gibt, wo es viele Ressourcen gibt, dann versuchen natürlich verschiedene Organismen dort irgendwie am besten mit diesen Bedingungen klarzukommen und dort zu überleben. Und Mangroven haben eben den Weg gewählt, dass sie in einen Bereich gegangen sind, der relativ herausfordernd ist für viele andere Pflanzenarten. Und über die Zeit, durch verschiedene Anpassungsmechanismen, ist es eben einigen Mangroven, einigen Bäumen gelungen, dass sie eben mit dem Salzgehalt klarkommen können. Und dadurch sind sie dort natürlich im Vorteil gegenüber der Eiche, die hier vor der Tür steht. Dadurch können sie dort leben, können sich ganz normal fortpflanzen, können Samen produzieren, können dort wachsen, was Bäume eben machen, Photosynthese betreiben.
Und gut aussehen. Sehen Mangroven gut aus?
Ich finde schon. Also ich finde es immer super atemberaubend, in die Mangroven zu gehen. Und ich finde es schön dort.
Wo muss ich denn hingehen, um mir eine Mangrove anzuschauen? Wo ist denn das?
Also wenn man natürliche Mangrovenvorkommen sich anschauen will, muss man in die Tropen gehen. Das sind meistens um den Äquatorbereich, also das heißt, wenn man von Nord nach Süd geht, etwa die Mitte unserer Erdkugel, da ist es oft relativ warm und dort sind eben Bereiche, wo die Mangroven normalerweise vorkommen. Es gibt so ein paar Ausnahmen, wo sie ein bisschen weiter nördlich und südlich vorkommen, zum Beispiel in Neuseeland oder in den USA. Da gehen sie auch in die sogenannten Subtropenbereiche, also dort, wo dann die tropischen Bedingungen schon wieder eher zu dem kommen, was wir hier kennen. Wenn man aber nicht ganz natürliche Populationen sich anschauen will, kann man auch durchaus bei uns am ZMT mal vorbeischauen. Da gibt es ein Aquaterrarium, wo auch welche tatsächlich wachsen.
Das ist dann ein Salzwasserbassin und also, da züchtet ihr eure Mangroven?
Genau, wir haben theoretisch 2 Bereiche. Eins ist unser Gewächshaus. Dort haben wir Mangroven, mit denen wir auch zum Teil Experimente durchführen. Mhm. Zum Beispiel, mit welchen Salzgehalten kommen Mangroven noch klar, ab wann wird es kritisch, selbst für Mangroven. Und dann haben wir aber auch ein kleines Aquaterrarium, wo auch Gäste bei uns am ZMT vorbeischauen können und sich das mal anschauen können. Und die wachsen tatsächlich nicht 100% in Seewasser, die wachsen in einem Gemisch aus See- und Süßwasser, das nennt man dann Brackwasser. Mhm. Und wenn ich mich nicht täusche, sind wir da so bei 15 PSU, falls das jemandem was sagt.
Was ist das denn?
Das ist im Grunde genommen eine einheitlose Angabe, wie viel Salz man erwartet, auf wie viel Liter Meerwasser. Also bei PSU 15 hat man 15 Gramm Salz gelöst in einem Liter Meerwasser.
Und ist das ein Salzverhältnis, wie man das auch aus dem Meer kennt?
Da hat man meistens sowas zwischen, je nachdem, wo man sich auf der Welt befindet, so um die 35 an PSU.
Und da kann man einfach hin. Man kann zu euch ins ZMT und sagen, ich möchte eine Mangrove angucken.
Bei uns im Vorraum nennt sich das, bei uns das Foyer, da gibt es ein Mangroven-Aquaterrarium und ein Korallen-Aquarium.
Haben Mangroven noch mehr Besonderheiten außer dass sie komischerweise Salzwasser trinken.
Mhm. Ja, eine Anpassung, die ganz besonders ist und die man nicht so unglaublich häufig findet, ist die Art und Weise, wie sie ihre Nachkommen, also wie die jungen Pflanzen sich verbreiten. Das funktioniert nicht zum Beispiel wie bei uns bei der Eiche, wo die Eichel dann einfach auf den Boden fällt und dann vielleicht noch von einem Eichhörnchen aufgenommen wird und irgendwo vergraben wird für später und dann vergessen wird, sondern da steht eigentlich in den meisten Fällen alles entweder permanent oder zu der Hälfte der Tageszeit unter Wasser. Das heißt, die Mangroven müssen dafür sorgen, dass ihre Nachkommen, auch wenn sie ins Wasser fallen, überleben können. Und das machen viele Mangroven so, und ich meine sogar alle, wenn mich nicht alles täuscht, dass die kleinen Samen schon anfangen, am Baum in der Hülle zu keimen. Also der Baum wächst quasi schon am Mutterbaum und fällt dann runter, hat dadurch einen Vorteil, ist dadurch schon weiterentwickelt. Und wenn er dann irgendwo angespült wird an der Küste, wachsen die Wurzeln vergleichsweise schnell an. Dadurch ist er verankert und kann von dort aus weiter wachsen.
Das ist ein bisschen wie, bitte hau mich nicht für diese laienhafte, für diesen laienhaften Vergleich, ein bisschen wie bei Säugetieren, oder?
Ja, also ja, es ist auf jeden Fall eine Art von, sagen wir mal, Elternpflege, die schon betrieben wird. Also es wird deutlich mehr investiert von dem Mutterbaum quasi. Und ja, vergleichsweise wie bei den Säugetieren.
Wenn ich eine Mangrove sehe, was kann ich damit machen?
Ganz viele Sachen. Also eine Sache, die sehr häufig gemacht wird von vielen Leuten, die mit und von Mangroven leben, ist, sie als Feuerholz zu benutzen. Entweder direkt, um damit Ziegelhütten oder Bäckereien zu betreiben, also die Öfen, oder indirekt, indem Holzkohle hergestellt wird. Mhm. Aber dann gibt es auch andere Gruppen von Nutzern, die da zum Beispiel Holz draus machen, um Weidezäune zu bauen oder um Boote daraus zu bauen oder große Stellfallen für Fische. Und ja, es gibt noch andere Nutzungsweisen im mehr medizinischen Bereich zum Beispiel, dass die Blüten genutzt werden, um Stilltee dafür herzustellen, für schwangere Leute, für Mütter, die gerade ihre Kinder bekommen haben.
Das heißt also, so eine Mangrove, die wächst nicht einfach nur, wird in Ruhe gelassen, sondern die wird genutzt, so wie wir hier zum Beispiel Eichen nutzen, um damit Schränke zu bauen.
Genau. Also ich glaube, die Anzahl an Leuten, die daraus Schränke bauen, ist relativ gering, aber die machen andere Sachen damit. Und ich meine tatsächlich, es gibt auch mittlerweile Modelle, die versuchen, daraus Möbel herzustellen, aber das ist im Moment, glaube ich, eher noch ein kleinerer Teil.
Geht es denn den Mangroven insgesamt gut? Oder sind sie bedroht?
Also ich würde nicht sagen, dass es den Mangroven per se super gut geht, denn dadurch, dass Mangroven genutzt werden und in vielen Fällen leider auch nicht ganz so nachhaltig, wie man sich das wünschen würde, ist die Rate an Verlust pro Fläche in den Mangrovenbereichen deutlich höher, als wir das zum Beispiel von den tropischen Regenwäldern kennen. Also wir verlieren die tatsächlich in einem relativ hohen Maße. Und das ist in vielen Bereichen auch diese hohen Verlustraten nicht nur dadurch, dass wir die Mangroven direkt nutzen, sondern dass sie abgeholzt werden, um Platz zu machen für Aquakulturfarmen. Also da werden dann die großen Becken gebaut und die brauchen einfach Platz, um dann dort Shrimps anzubauen, sie dort zu ziehen, groß zu ziehen, bis sie geerntet werden können oder andere Fischarten oder ähnliches.
Und Umwelteinflüsse?
Umwelteinflüsse sind tatsächlich auch was, was den Mangroven zu schaffen macht. Wenn man sich das anguckt im Sinne von Temperaturerhöhungen, die wir ja mittlerweile auch hier in Deutschland zum Teil mitbekommen, ist das für Mangroven so, dass es zwar zum einen schwieriger wird in den Bereichen, wo es sowieso schon sehr heiß ist, aber auch in den Bereichen auf der anderen Seite, wo es jetzt langsam wärmer wird, wo es vielleicht vorher zu kalt war für die Mangroven, da können sie sich weiter ausbreiten. Und das ist ein Phänomen, das wir vor allem an den nördlichen und südlichen Grenzen ihrer Verbreitung sehen, dass sie sich dort weiter ausdehnen. Das Problem ist aber oft, dass sie dabei in Konkurrenz treten mit dem, was wir an Menschen an Platz für uns benötigen, sei es für Infrastruktur wie Straßen oder Ähnliches, die an Küsten langlaufen, oder eben oft Städte und Dörfer, die dort einfach gebaut sind, direkt dahinter. Und das schränkt natürlich die Mangroven ein. Kommt jetzt noch ein Anstieg des Meeresspiegels hinzu, müssten sie theoretisch weiter hochwandern entlang des Küstengefälles, aber da sind dann oft eben Städte und Dörfer. Und wir Menschen machen eher selten Platz für die Mangroven, eher andersrum.
Wenn ich Mangrovenforscher bin, wie oft muss ich mir dann Mangroven live anschauen, vor Ort?
Also ich würde es nicht als müssen bezeichnen, ich würde es als dürfen bezeichnen. Wir waren jetzt für unser aktuelles Projekt, sind wir so zweimal im Jahr unterwegs. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, in was für einer Phase, in was für einer Projektphase man ist. Wenn man zum Beispiel eher in der Projektphase ist, wo man Proben nehmen muss, da sind wir jetzt gerade so in den ersten zwei Dritteln, dann ist es viel eben Arbeit, dass wir irgendwo hinfahren und dann auch direkt in den Mangroven sind. Wohingegen, wenn wir dann die Proben natürlich auch irgendwann im Labor analysieren und auswerten müssen, dann wird das eher wieder weniger. Also nächstes Jahr ist wahrscheinlich erstmal keine große Reise mehr da, sondern dann ist wirklich auch die Datenauswertung und sowas.
Richtig im Labor arbeiten.
Richtig im Labor arbeiten. Das muss ich, darf ich auch machen.
Mirko, vielen, vielen Dank für die Erläuterung dieses Wunders. Ja, und einen schönen Tag dir noch.
Danke, es hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte.
Ebenso. Dankeschön.
Hör nie auf, dich zu wundern. Dein Universum Bremen. Worüber wundert ihr euch? Schickt uns eine Sprachnachricht an, Achtung mitschreiben, wunder@universum-bremen.de.